Ja, das Klima ist stark im Wandel, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es zu spät ist.
Obwohl dieser Sommer auch in Europa mit Hitzewellen, Extremwetterereignissen und dergleichen mal wieder gezeigt hat, dass der Klimawandel unaufhörlich voranschreitet, blickt Thomas Jung vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven positiv in die Zukunft. Mit seiner Forschung an Klimamodellen und speziellen Wetterkarten möchte er dazu beitragen, dass wir das Klima in Zukunft besser voraussagen können und die Auswirkungen auf unser Leben und die Umwelt besser begreifen können.
Da kann man einfach mal sich so einen Klimazustand nehmen, beispielsweise aus einer 4 Grad wärmeren Welt. Und dann kann man da einfach mal so einen virtuellen Satelliten rüberfliegen lassen und sich einfach mal so ein virtuelles Satellitenbild anschauen und zeigen lassen. Und das ist dann einfach viel zugänglicher als zum Teil eben diese eher wissenschaftlich angehauchten Karten, die wir dann auch lange irgendwie der Öffentlichkeit und in Vorträgen gezeigt haben.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe. Der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts aus dem Austria Center Vienna, der hiermit aus der Sommerpause zurück ist. Wie gewohnt gibt's ab jetzt wieder alle 2 Wochen wissenschaftliche Antworten auf alltagsnahe Fragen. Und eine Frage, die sich vor allem jetzt im Sommer sehr deutlich aufgedrängt hat, ist: Wie extrem wird das Wetter in Zukunft noch werden? Welche Folgen hat der Klimawandel konkret für unser Leben? Und was können wir überhaupt noch tun, um eine Katastrophe zu verhindern? Antworten gibt es in dieser Folge von Klimaforscher Thomas Jung, dem Vizedirektor des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir können ja leider aufgrund Ihres sehr dichten Terminkalenders nur online miteinander sprechen, aber ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
Sie sind ja Leiter der Sektion Klimadynamik und Sprecher des Forschungsprogramms Changing Earth, Sustaining Our Future, was so viel heißt wie unsere Zukunft erhalten. Gleich zu Beginn vielleicht eine ganz große Frage. Geht es denn nicht vielmehr darum, unsere Klimagegenwart zu erhalten, oder ist das eh schon zu spät, weil das Klima so stark im Wandel ist?
Ja, das Klima ist stark im Wandel, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es zu spät ist. Natürlich ist das Klimasystem als solches relativ träge. Das heißt, wenn man gegensteuert, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis man da den Einfluss auch sieht. Aber letztlich ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Also wenn wir anfangen zu reduzieren und CO2 aus dem System, auch aus der Atmosphäre rausnehmen, dann werden wir sehen, dass nach und nach die Temperaturen wieder fallen. Also zu spät ist das sicherlich nicht. Anders ist das sicherlich bei Fragen wie so einem 1,5-Grad-Ziel, ob man das jetzt noch hinkriegt oder ob man nicht zumindest für einige Jahre, wie man das manchmal so nennt, einen Overshoot hat. Das ist vielleicht eine andere Geschichte, aber ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufgeben, und ich denke durchaus, wenn wir das wollen, dass hier noch was machbar ist.
Sie forschen ja an der Zukunft quasi und haben eine Methode entwickelt, um in die Klimazukunft zu schauen. Worum geht's denn da genau?
Also häufig hört man ja so Sachen wie, wir reden von einer 4 Grad wärmeren Welt oder einer 2 Grad wärmeren Welt. Und da den Leuten so ein bisschen greifbarer zu machen, was das denn bedeutet für uns konkret, so mal darum geht es ein bisschen bei der Methode. Und was wir dann ganz konkret machen in dem Zusammenhang ist, wir picken uns Hitzewellen raus, die Leute erfahren haben. Also in Deutschland wäre das beispielsweise eine Hitzewelle in 2019 im Juli, wo wir dann auch 42,5 Grad, also unseren deutschen Hitzerekord, geknackt haben. Und dann stellen wir einfach mal die Frage, wie hätte dann so ein Tag, sag mal, ausgesehen in vorindustrieller Zeit, bevor wir also angefangen haben, CO2 in die Luft zu blasen. Und was würde man möglicherweise in Köln oder in Hamburg an so einem Tag messen, in noch einer 2 Grad und einer 4 Grad wärmeren Welt? Und das ist so ein bisschen, so kann man den Leuten auch, glaube ich, ein bisschen Zugang geben, was denn wirklich Klimawandel und diese verschiedenen Welten, also 1,5, 2 oder 4 Grad wärmer, was das denn bedeutet. Und ja, wie gesagt, wir haben da so ein Verfahren, eine Methode entwickelt, wie man das im Prinzip mit Klimamodellen ausrechnen kann und wie man im Prinzip Wetterkarten produzieren kann, einmal für heute, für unser heutiges Klima, also sowas wie 2022, und dann dagegen halten kann, so eine ähnliche Wetterkarte, aber dann für 1850 und dann eine für, ich weiß nicht, die 2 oder 4 Grad wärmere Welt, und dann kann die Leute eben gucken, was bedeutet das?
In Österreich ist ja die höchste Temperatur, die bisher gemessen worden ist, 40,5 Grad, das wurde in Niederösterreich gemessen und machen wir es vielleicht auch an einem Beispiel fest. Wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, sondern sagen wir mal einfach 2 Grad wärmer, was könnte das denn im Alltag der Menschen bedeuten oder wie würde das denn dann aussehen?
Ja, was wir bisher machen können, ist mit dieser Methode, ist, dass wir tatsächlich sowas wie die Temperaturen uns angucken können oder so auch grobe Abschätzungen darüber, sag mal, wie sich die Bodenfeuchte beispielsweise verändert. Was wir herausgefunden haben, und ich denke, das kann man auch so auf Österreich übertragen, was wir zum Beispiel für diese Hitzewelle in Westdeutschland herausgefunden haben. Haben wir also im Prinzip an dem Tag haben wir 42,5 Grad gemessen. Wir gehen davon aus mit unseren Rechnungen, dass man ohne den erhöhten CO2-Gehalt und ohne die trockeneren Böden aufgrund der stärkeren Verdunstung und ohne die wärmeren Ozeane, dass man an dem Tag sowas wie 39 Grad gemessen hätte. Also immer noch ein Extremereignis, gar keine Frage. Aber im Prinzip durch diese 1 Grad globale Erwärmung, die wir bis heute gesehen haben, fällt diese Hitzewelle im Prinzip fast 3 oder 3,5 Grad wärmer aus in diesem Extremereignis in der Region um Köln, als wir das in vorindustrieller Zeit beobachtet haben. Das heißt also, eine 1 Grad wärmere Welt in Extremereignissen im Sommer in Europa, auch in Österreich, denke ich, könnte man übersetzen in Extremereignisse, sagen wir an einem Ort im Zentrum der Hitzewelle von sicherlich 3 Grad mehr. Und wenn wir dann das nochmal extrapolieren in die Zukunft, das hängt sicherlich noch leicht regional unterschiedlich, aber ich denke nicht, dass die Antworten radikal anders ausfallen in Deutschland als in Österreich. Aber was wir dann eben gefunden haben, für diese Hitzewelle da in Westdeutschland in 2019, dass wir im Prinzip in einer 4 Grad wärmeren Welt sowas wie 48 Grad gemessen hätten. Also das ist dann von 1850 bis in die 4 Grad wärmere, also die 4 Grad wärmere Welt übersetzt sich in eine 10 Grad wärmere Hitzewelle. Und das sind natürlich ganz, ganz erhebliche Zahlen. Gerade wenn man sagt, eigentlich ist ja schon sowas wie 38, 39, also die Extremereignisse, die Extremtemperaturen in der vorindustriellen Welt, die schon extrem waren. Wenn man da nochmal oben 10 Grad draufpackt, dann wird das natürlich hart.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum es für viele dann nicht ganz verständlich ist, weil man eben immer nur hört 1,5 Grad und dann denkt man sich so, naja, das Wetter schwankt ja auch von einem Tag auf den anderen, manchmal um 5 bis fast manchmal sogar 10 Grad. Das heißt, 1,5 Grad, das kann man ja eh aushalten, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ist das vielleicht auch das Problem, dass man sich so schwer vorstellen kann?
Ich könnte mir das vorstellen, dass das ein guter Grund ist. Man packt ja Sachen immer so ein bisschen in Kontext zu dem, was man erfährt, nicht? Und wie Sie das eben gerade schön beschrieben haben. Also eine Änderung von 4, 5, 6 oder 7 Grad von Tag zu Tag, das erleben wir ja häufig. Das Problem ist natürlich, dass wir im Klimawandel haben, ist, dass wir diese Erwärmung von 3, 4 Grad oder sowas dann auch jeden Tag haben. Und wenn man das dann im Sommer über Monate hat, dann bedeutet 3 oder 4 Grad wärmere Lufttemperatur, dass die Böden beispielsweise viel mehr verdunsten von ihrem Wasser abgeben. Also die Böden, die merken sowas viel deutlicher als beispielsweise viele Menschen. Wir Menschen merken das, glaube ich, am deutlichsten. Und deswegen kommt es dann natürlich auch immer in die Medien, wenn dann diese Extremereignisse zuschlagen und es wirklich wehtut. Aber ich meine, die Pflanzen, die merken diese 2, 3, 4 Grad, die wir eigentlich jeden Tag da drauf packen müssen im Sommer und merken das einfach, weil immer mehr dem Boden und den Pflanzen das Wasser entzogen wird und wir damit im Prinzip in auch so ein bisschen ein trockeneres Regime reinwandern. Aber im Prinzip, Sie haben völlig recht, ich würde mal sagen, das ist mit einer der Hauptgründe, warum das manchmal so schwer zu greifen ist.
Vielleicht da auch nochmal kurz nachgefragt. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich eben die Weltgemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Was für einen Unterschied macht's denn, wenn wir jetzt eben von 1,7 oder eben 2 Grad Erwärmung sprechen? Weil das wirkt jetzt wirklich nach sehr wenig und man hört dann immer wieder aus Berichten von WissenschaftlerInnen, dass das einen riesen Unterschied macht.
Ja, also ich glaube, als vielleicht greifbarstes Beispiel für die Notwendigkeit aufzupassen, okay, dass möglicherweise auch sowas wie oben mal noch 0,5 Grad draufzupacken, dass das wehtun könnte, ist, glaube ich, am offensichtlichsten, wenn man sich über die Existenz von sogenannten Kipppunkten, ja, wenn man sich das vor Augen fühlt. Und diese Kipppunkte, das sind ja so Punkte im Klimasystem, wenn man die überschreitet, dass es dann sich schnell verschlechtert oder verschlimmert und dann nicht mehr umkehrbar ist in dem Sinne. Und Beispiele für Kipppunkte im Erdsystem sind beispielsweise das Tauen vom Permafrost, sagen wir mal, in den hohen Breiten. Ein Beispiel für Kipppunkte, ein ganz prominentes Beispiel, ist natürlich das Abschmelzen der Eisschilde auf Grönland und der Antarktis. Und Antarktis hat vermutlich den wichtigsten Kipppunkt und den offensichtlichsten Kipppunkt im Klimasystem. Das heißt, wenn man einmal eine gewisse Erwärmung hat und ein gewisses Abschmelzen, dann ist einfach ein Großteil des Eises in der Westantarktis nicht mehr zu retten. Das rutscht dann einfach so in den Ozean. Da können wir noch so am CO2-Hebel drehen, wie wir wollen. Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, das Risiko dieser Kipppunkte und dass man die dann bei einer bestimmten Temperatur überschreitet, das ist eine der wesentlichen Gründe, warum man aufpassen muss.
In Ihrer Arbeit und Forschung geht es ja im Grunde genau darum, nämlich das ein bisschen greifbarer zu machen. Was war denn so der Auslöser, dass Sie gesagt haben, okay, es braucht jetzt einfach auch so diese Klimamodelle, damit man sich das besser vorstellen kann und damit man vielleicht auch eben die Klimazukunft in irgendeiner Form voraussagen kann?
Ja, also ich meine, für mich war sicherlich ein Auslöser manchmal eine gewisse Frustration, wenn ich Vorträge gegeben habe, auch gerade so im öffentlichen Raum. Und ich hatte immer den Eindruck, mit dem Material, was ich hatte, um den Klimawandel zu illustrieren, dass ich die Leute einfach nicht erreicht habe. Okay, man hat einfach das Gefühl, okay, die haben das so ein bisschen gesehen, aber was das jetzt wirklich bedeutet und sowas für mich persönlich, das habe ich an den Gesichtern abgelesen, das habe ich an den Fragen abgelesen. Das fand ich dann manchmal auch ein bisschen frustrierend, dahingehend fast, dass ich manchmal gesagt habe, okay, jetzt dann nochmal einen öffentlichen Vortrag, halte ich mich lieber zurück, da warte ich lieber, bis ich Material habe, um den Leuten das ein bisschen besser präsentieren zu können. Und das war auch für mich so ein bisschen der Anlass zu sagen, ein Teil meiner Forschung würde ich gerne so ein bisschen in den Bereich vorantreiben, um eben dieses Material, um das den Leuten anschaulicher zu machen, dann eben auch zu produzieren. In so einem Klimamodell ist ja so eine Art digitaler Zwilling des Klimasystems und da kann man eben ganz spannende Sachen machen. Da kann man einfach mal sich so einen Klimazustand nehmen, beispielsweise aus so einer 4 Grad wärmeren Welt und dann kann man da einfach mal so einen virtuellen Satelliten rüberfliegen lassen und sich einfach mal so ein virtuelles Satellitenbild oder so ein Flugbild aus dem Flugzeug sich einfach mal anschauen und zeigen lassen. Und das ist dann einfach viel zugänglicher als zum Teil eben diese eher wissenschaftlich angehauchten Karten, die wir dann auch lange irgendwie der Öffentlichkeit und in Vorträgen gezeigt haben. Aber wie gesagt, das war zum Teil so ein bisschen auch aus meiner eigenen Frustration heraus und auch selber vielleicht meines eigenen limitierten Vorstellungsvermögens, wie denn die Welt der Zukunft für diese verschiedenen Pfade oder die Welten der Zukunft aussehen würden. Ne?
Mhm. Können Sie vielleicht auch noch mal ganz kurz zusammenfassen, woran forschen Sie denn derzeit konkret?
Ja, also wir forschen tatsächlich ganz konkret an der Frage, wie sich Extremereignisse in einer wärmeren Welt verändern. Und wir haben ja schon ein bisschen diskutiert, so Hitzewellen in der Atmosphäre. Wir gucken uns auch die sogenannten Hitzewellen im Ozean an, und aber auch, wie sich das Meereis in der Arktis beispielsweise in der wärmeren Welt. Aber sowas wie Extremereignisse in der wärmeren Welt und was kommt da auf uns zu, das ist einer der Schwerpunkte bei mir in der Gruppe und bei mir selber. Ein anderes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist also die Entwicklung von Computermodellen, also von Klimamodellen und insbesondere die der nächsten Generationen, die dann eben so eine große, hohe Auflösung haben, dass man einfach Sachen viel realistischer simulieren kann. Dann sind da die Berge, die Alpen richtig abgebildet und weiß ich nicht, die Wirbel im Ozean sind jetzt wirklich so aufgelöst, dass sie auf einmal durch die Naturgesetze im Prinzip beschrieben werden und nicht mehr durch sogenannte Parametrisierung, solche sogenannte physikalisch motivierte Daumenregeln. Das heißt also im Prinzip die Möglichkeiten, die uns jetzt im Bereich des Höchstleistungsrechnens zur Verfügung stehen, das nutzen wir im Prinzip, um eine neue Klasse von Klimamodellen zu entwickeln, die dann vermutlich deutlich prognosesicherer sind, wenn wir in die Zukunft schauen.
Die Kaffeepause.
Wären wir jetzt vor Ort im Austria Center Vienna, dann könnte ich Ihnen in einem der Pausenräume, wo bei großen Kongressen Kaffee und Tee serviert wird, was zu trinken anbieten. Aber wir versuchen es jetzt auch mal online, so eine kleine Kaffeepause einzulegen. Sind Sie eigentlich Kaffeetrinker?
Ja, bin ich.
Ich auch und ich liebe Kaffee sehr, habe aber erst unlängst gelesen, dass das ein ziemlicher Klimasünder ist. Der Anbau verbraucht extrem viel Wasser, Dünger, Fläche, beim Transport fällt enorm viel CO2 an. Kann man überhaupt dann noch mit gutem Gewissen Kaffee trinken?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Im Prinzip die Tatsache, dass wir uns anpassen müssen, dass wir also uns hinbewegen müssen zu einer erhöhten Nachhaltigkeit. Okay, also im Prinzip die Tatsache, dass irgendwie ein Kaffee irgendwo Nebenwirkungen hat, das bedeutet ja, dass das Kaffeetrinken nicht nachhaltig ist. Und das muss man berücksichtigen. Die Frage ist natürlich immer, wo zieht man da die Linie? Und lässt man dann wirklich, die ganze Mitigation, überlässt man das dann den normalen Bürgern bei der Wahl des Kaffees oder muss man dann nicht auch andere Leute noch mit ranziehen? Aber das Problem ist natürlich, wenn man sich da zu viel von reinkippt, dann muss einem klar sein, dass das Nebenwirkungen hat. Das ist so, ja.
Also Nebenwirkungen nicht auf die Gesundheit, sondern aufs Klima.
Vielleicht auch auf die Gesundheit, je nachdem, wie viel man trinkt. Aber je mehr man trinkt, desto mehr von beiden vermutlich.
Jemand wie Sie, der die Auswirkungen des Klimawandels ja täglich so vor Augen hat, hat das in irgendeiner Form zu einem Wandel Ihres Lebensstils geführt?
Erstmal ganz bestimmt. Man kann jetzt mal die üblichen Sachen aufzählen. Ich habe das Ticket, um im öffentlichen Nahverkehr zu fahren und so weiter. Ich habe vermutlich häufiger, wenn ich Sachen mache wie den Kaffee trinken oder auch mal was anderes, dann tatsächlich mal eine Flugreise. Vermutlich habe ich auch ein schlechteres Gewissen als manche andere dabei. Aber natürlich probiere ich das Ganze zu minimieren. Letztlich ganz ausschließen und ganz reduzieren meinen Beitrag kann ich nicht. Und auch ich habe dann Sachen, meine Familie zum Beispiel, meine Frau kommt aus Marokko und dann, dass man die dann mal besuchen will und das nicht immer mit dem Zug machen kann, das ist dann auch klar. Aber ich probiere mich natürlich dann soweit es geht, ja, meinen Abdruck da zu reduzieren.
Wie wird man denn überhaupt Klimaforscher?
So richtig vorstellen, was ein Klimaforscher macht, insbesondere was ich dann jetzt wirklich mache mit verrückten Sachen in der Modellierung, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich bin aufgewachsen auf einer kleinen Insel in der Nordsee, Amrum und Föhr, kennen vielleicht einige. Und bei mir war das einfach die Faszination der Natur. Ich bin aufgewachsen, ich habe draußen gespielt, wir waren Windsurfen, wir waren Segeln und ich habe mich eigentlich mehr fürs Wetter interessiert. Und dann natürlich auch fürs Klima. Meine Mutter hat immer gesagt, Windsurfen kann ich wieder, wenn das Wasser 10 Grad erreicht. Okay, bei 10 Grad Wasser nach dem Winter, dann durfte ich raus. Und ich bin tatsächlich immer zum Strand gegangen und habe gemessen, habe dann über auch einige mehrere Jahre gemessen und dann festgestellt, wann ist so typischerweise die Zeit. Aber letztlich ist das bei mir das Interesse und an der Natur gewesen.
Und was ist es jetzt, was Sie so in Ihrem Job im Alltag fasziniert oder warum Sie es gerne machen?
Ich mache es gerne, weil es natürlich was Sinnvolles ist. Ne? Ich kann vielleicht noch dazu sagen, ich habe in Kiel studiert an der Uni und dann, was heute das GEOMAR ist, und habe dann da auch promoviert und mir hat das auch immer schon Spaß gemacht mit Forschung und dann das Hauptmaß guter Forschung ist dann immer, dass man so Publikationen schreibt in der begutachteten Literatur. Hat mir immer Spaß gebracht, bringt mir auch heute noch Spaß, aber letztlich war immer so ein bisschen mein Ziel, auch was Vernünftiges zu machen. Und dann bin ich tatsächlich nach meiner Doktorarbeit bin ich für 10 Jahre auch nach England gegangen, ans sogenannte Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage und habe da richtig in der Forschungsabteilung eines Wettervorhersagezentrums gearbeitet, um echte Vorhersagen zu verändern. Nicht? Und diese Nähe, die man auch in der Klimaforschung hat, von Forschung und Erkenntnis hin zu möglicherweise Produkten und Services, die dann auch irgendwie Leuten helfen können bei der Entscheidungsfindung. Ich muss sagen, das fand ich immer schon faszinierend. Und dann als letzte Komponente, ich bin ja so ein bisschen Modellierer, und damit bin ich auch irgendwie so Nerd. Mir bringt das natürlich auch Spaß. Mir bringt das irgendwie Spaß, auch mit Computern zu arbeiten, mit großen und da echte Probleme zu lösen und Software zu schreiben. Und das kommt dann noch dazu. Und irgendwie ist das in der Klimaforschung einfach ein Gesamtpaket, das dann stimmt und mir auch Spaß bringt. Und es ist sinnvoll.
Dann würde ich die Kaffeepause jetzt abschließen und nochmal kurz zurückkommen zu unserem Kernthema. Wenn man sich alles so anhört und anschaut, was über den Klimawandel vor allem in den letzten Monaten und Jahren an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist es ja nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Warum ergreifen wir denn dann nicht viel härtere Maßnahmen, um das Ruder rumzureißen und was bräuchte es Ihrer Meinung nach?
Das ist natürlich eine spannende Frage, die ich dann häufig gestellt bekomme und wo ich gleich erstmal vorab sagen muss, dann verlasse ich so ein bisschen den Bereich meiner eigenen Forschung, okay? Warum man jetzt nicht gehandelt hat, ich glaube, man hat es letztlich ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Ich glaube, die Leute bekommen jetzt mit, auch jetzt gerade wieder ganz aktuell, wo wir jetzt die Hitzewellen hier in Europa, Nordamerika und China sehen, die Leute bekommen es mit. Also das ist jetzt doch keine Geschichte, die irgendwie so harmlos ist. Man sieht den Klimawandel. Also es ist nicht immer nur was, was irgendwie in der Zukunft passiert, sondern der Klimawandel hat, ist angekommen. Und ich denke mir, ich bin auch so ein bisschen eher von Natur aus Optimist, ich denke mir, dass da jetzt auch in den nächsten Jahren im Prinzip die Konsequenzen gezogen werden. Aber ich finde, vielleicht muss man das Ganze auch mal umdrehen. Also das Problem ist da, gar keine Frage. Das Problem ist riesig, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man das mal so ein bisschen formulieren würde, so mal, wie cool wäre denn das, wenn wir das Problem in den Griff bekommen würden? Wenn wir einfach sagen würden, okay, wir würden jetzt investieren in neue erneuerbare Energien, wir würden das, was ich, Subventionen runterfahren für die Fossilen und Lösungen finden, da auch investieren in den Bereich. Und wir würden das dann nach einigen Jahren in den Griff kriegen. Wir würden, glaube ich, auch relativ schnell schon sehen, da passiert was, da ist was zu holen. Wie cool wäre denn das? Und ich glaube, letztlich ist die Menschheit, also wir sind eine Spezies, die uns in diese Probleme reinmanövrieren kann. Wenn wir es aber richtig anpacken, sind wir auch die Spezies, die uns da prinzipiell wieder rausholen kann.
Wie sehen Sie das? Wird die Wissenschaft da genug gehört? Findet sie genug Beachtung? Weil man hat das ja auch gesehen jetzt in der Corona-Pandemie. Zumindest in Österreich war es so, dass die Wissenschaft da sehr in Verruf gekommen ist, beziehungsweise dass man gemerkt hat, dass die Bevölkerung sehr, sehr skeptisch ist. Und ein bisschen ist es beim Klimawandel auch so, dass es so scheint, es liegt alles am Tisch, die Wissenschaft hat ihre Arbeit getan, jetzt müssten nur noch gehandelt werden.
Ja, also im Prinzip liegen natürlich die Fakten auf dem Tisch. Das ist gar keine Frage. Und dass man handeln muss und in welchem Umfang man handeln muss, das ist klar. Und ich muss dazu sagen, es macht sich auch manchmal unter den Klimaforschern auch so natürlich ein bisschen Frustration breit, nicht? Also häufig wird man dann auch immer noch gebeten, irgendwie zu sagen, Forschung, und dann müssen wir das irgendwie so kommunizieren, dass das klar ist. Aber letztlich ist das offensichtlich. Und dass dann die Fakten auf den Tisch legen und es passiert relativ wenig, das ist blöd. Aber das ist die Lage. Ich denke aber jetzt vor dem Hintergrund, dass wir wirklich den Klimawandel an jedem einzelnen Tag sehen, ich denke, dass man die Fakten so einfach jetzt nicht mehr vom Tisch wischen kann. Also dass das Ganze zunehmend schwieriger wird. Aber ja, frustrierend ist das.
Jetzt wird ja immer gesprochen, im Großen muss was getan werden. Da wird dann oft Einzelpersonen kritisieren dann sehr oft, naja, solange die großen CO2-Verursacher und Klimasünder wie China, Indien und die USA so weitermachen, bringt das ja eh nicht viel, was man als Einzelperson tun kann. Haben Sie da vielleicht zum Schluss dann trotzdem nochmal einen Tipp, jetzt vielleicht gar nicht aus Sicht der Wissenschaft, sondern Sie kriegen ja auch viel mit, was man als Einzelner oder Einzelne tun kann und warum man eben nicht warten sollte, bis erst die Großen anfangen.
Ja, also ich bin der Meinung, dass auch die Großen und möglicherweise die jetzt noch nicht viel machen, die werden es vermutlich auch relativ zeitnah beginnen. Und man sieht das ja auch in China, dass das zunehmend ein Faktor ist. Also die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit von dem, was man da macht. Aber letztlich läuft es darauf hinaus, meiner Meinung nach, dass selbst wenn man das im Kleinen macht, also dass man natürlich dann auch so seine unmittelbare Lebensumgebung einfach attraktiver und interessanter macht. Also wenn man zum Beispiel beispielsweise der Fleischkonsum ist sicherlich eine so der größeren Hebel, die man betätigen kann, auch so auf kleiner Ebene als einzelne Personen. Und das hat gegebenenfalls, ist das gut für die Gesundheit, ist es sicherlich gut dafür, wie unser CO2-Abdruck ist, wie wir Biodiversität haben in den Ländern, bei uns in Deutschland und Österreich. Also das wäre so ein Bereich, wenn man da beispielsweise verzichtet oder reduziert, man muss ja nicht ganz verzichten, wo man im Prinzip in vielen Bereichen gleich relativ schnell positive Beiträge sehen wird. Aber ich glaube, man muss sich einfach so vorstellen, eine Welt, wo wir weniger CO2 verwenden, wo wir möglicherweise anders Landwirtschaft betreiben, wo wir mehr Wälder haben. Es muss einfach keine weniger attraktive Welt sein. Das ist vielleicht und höchstwahrscheinlich eine attraktivere. Und das muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen halten, denke ich.
Vielen Dank für die Einblicke in Ihre spannende Arbeit. Und was ich mir aus unserem Gespräch heute mitnehme, ist, das haben Sie jetzt eh gerade ein bisschen angesprochen, dass vielleicht statt drei Kaffee nur einer oder zwei auch ganz sinnvoll wären, weil es muss ja nicht unbedingt dann negativer sein. Ich könnte ja auch einfach mehr schlafen.
Absolut.
Ich habe nicht so müde. Vielen Dank.
Herzlich gerne.
Wir bleiben noch weiter beim so wichtigen Thema Klimawandel. In der nächsten Folge von Verstehe spreche ich mit jemandem vom Klimarat der Bürgerinnen und Bürger, der in den vergangenen Monaten intensiv an Maßnahmen gearbeitet hat, um die Klimazukunft in Österreich aktiv mitzugestalten. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und auch wenn Sie den Podcast bewerten und abonnieren, um ja keine Folge mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.